Wie was? Gas- und Ölheizungen sind wieder erlaubt, trotz Klimaziele, trotz Wärmewende, trotz steigender CO2-Preise. Die Bundesregierung hat ein neues Gebäudeenergiegesetz vorgestellt und plötzlich scheint alles wieder offen. Ist das jetzt eine Rolle rückwärts oder nur politische Realität? Heute sprechen wir mit einer Expertin, die sich seit Jahren mit Wärmepumpen und der Wärmewende beschäftigt. Schön, dass du eingeschaltet hast bei einer neuen Folge von Alles wird Strom. Ich bin Robin. Natürlich ist auch mein lieber Podcast-Kollege und Freund Felix mit am Start. Hi Felix.
Moin, grüß euch.
Das neue Gebäudeenergiegesetz sorgt für Diskussionen, denn Gas- und Ölheizungen sollen offenbar jetzt auch nach 2026 weiter eingebaut werden dürfen. Aber was bedeutet das jetzt eigentlich für Hausbesitzer? Was bedeutet das für die Wärmewende? Und ist das technisch, wirtschaftlich und klimapolitisch überhaupt sinnvoll? Darüber sprechen wir heute mit Anja Flötemeier-Woltmann, Mitglied im Wärmepumpenbeirat der EU-Kommission und Initiatorin der Wärmepumpen-Infotage. Link ist übrigens unten im Beschreibungstext, schaut da unbedingt vorbei. Und sie hat mehr als 6.000 Leuten Wärmepumpen erklärt. Anja, schön, dass du bei uns bist.
Hey, danke für die Einladung.
Ja, wir danken, dass du dir die Zeit genommen hast. Das wird richtig spannend. Unbedingt dranbleiben. Und bevor es gleich richtig losgeht, bedanken wir uns noch bei unserem heutigen Partner.
Ah, jetzt liegt da wieder das Elektroautokabel im Schmodder. Die Hände sind dreckig, eklig. Gibt es da nicht eine bessere Lösung?
Die gibt es. Und zwar den EV Genius Ladekabelhalter. Dann ist das Kabel perfekt organisiert. Wird nicht mehr dreckig, die Hände bleiben sauber. Und das hier ist der EV Genius. Wirklich genial entwickelt. Hier unten mit so flexiblen Schenkeln, sodass er wirklich an jedes Typ 2 Kabel passt. Und ist auch alles dabei zur Installation, also zwei unterschiedlich lange Schrauben, dann eben noch ein Imbusschlüssel, auch noch so eine schöne Schutzkappe. Und das ist wirklich genial entwickelt, gemeinsam mit Malte Fürstenberg, ein Erfinder und Entwickler, der sogar aktuell in der Höhle der Löwen, diese erfolgreiche Erfindersendung, einen richtig großen Deal mit Ralf Dümmel abgestaubt hat, mit seinem Flippy-Produkt, auch sehr genial. Also hier seid ihr wirklich in guten Händen und jetzt ist unser neuer Online-Shop endlich online, ja. Den haben wir fleißig im Hintergrund gebastelt. Und dann kommt er praktisch zu euch nach Hause geschickt, schon in wenigen Werktagen in dieser schönen Verpackung hier. Und mein kleiner Tipp, wenn ihr gleich 2 bestellt, dann ist der Versand sogar komplett kostenlos. Jetzt am besten hier den QR-Code abscannen oder den Link im Beschreibungstext checken. Und ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen, der hier bestellt wird. Vielen Dank für die Unterstützung.
Ja, ich freue mich unglaublich, dass sie hier ist, weil sie hat unfassbar viel Erfahrung mit dem Thema Wärmepumpen und ich habe diese Vorschläge von der Bundesregierung gelesen und habe gedacht, das kann doch nicht unser Ernst sein. Anja, die wird es wahrscheinlich ähnlich gegangen sein. Vor allen Dingen war nicht so krass, weil die meisten Menschen in Deutschland zur Miete wohnen und tatsächlich die Vermieter dann ja auch irgendwo irgendwann mal Heizung ausbauen oder umbauen müssen. Und es war eigentlich klar, wir müssen in nachhaltige Technologien gehen. Wir sind dort auch volkswirtschaftlich von Unternehmensseite her super aufgestellt. Und jetzt kommt die Bundesregierung und sagt, das machen wir technologieoffen und China sagt wahrscheinlich super, andere Länder vielleicht auch, aber wir sind damit vielleicht nicht ganz so gut bedient. Vielleicht kannst du mal ganz kurz so sagen, was du gedacht hast, als das kam und was für dich da vielleicht auch ein Problem sein könnte.
Also ein Problem für mich persönlich ist es gewesen an dem Tag, weil ich am nächsten Tag nochmal meine Folien komplett umgebaut habe, um darauf eingehen zu können. Denn wenn du die Cheferklärerin der Wärmepumpen bist oder eine davon und am nächsten Tag eine Veranstaltung hast, wo 600 Leute im Publikum sind, dann musst du das erklären. Also habe ich es durchgeackert und ich hatte am Ende so einen Hals. Ja? Also ich habe das bis nachts um 2:30 habe ich gearbeitet an dem Tag, um wirklich jedes Detail zu verstehen, weil da auf verschiedene Sachen in diesem Eckpunktepapier eingegangen wird mit Paragraph hier und da und dort. Und das, die habe ich jetzt auch nicht alle auswendig drauf, aber ich habe es durchgeackert und hatte am Ende wirklich einen Hals und war enorm sauer. Es ist total klar, dass das grundgesetzwidrig ist, was sie da vorschlagen. Das ist eine extrem beknackte Idee. Ja, natürlich, es ist definitiv grundgesetzwidrig. Es ist eine beknackte Idee für alle, die heizen. Es ist eine beknackte Idee für die deutsche Wirtschaft. Die haben das auch in unterschiedlichen Verbänden ja längst alle schon gesagt, also ein bisschen verklausuliert. Die sagen dann nicht, es ist beknackt, aber Niemand von uns wundert sich auch gerade, weil wir wissen ja, wie Frau Reiche drauf ist und wir wissen auch, wie Herr Spahn drauf ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, dass Herr Spahn ausgelacht wurde für die Idee, dass er beim Forum Wärmepumpe in Berlin damals zum Besten gegeben hat, bei seiner Mutti könnte man dann nicht eine Wärmepumpe einbauen, sondern die würde mit vielleicht noch grünem Öl heizen. Ja, erinnert ihr euch an die Geschichte?
Ja, hat er tatsächlich gesagt.
War ja. Habe ich schon verdrängt.
Vor der versammelten Branche übrigens. Und Carsten, genau, der Energiesparkommissar, hat darüber berichtet als einer der Ersten aus dem ICE. Und ich habe diesen Post gelesen und dachte, das hat er nicht gesagt.
Das hat er gesagt.
Oh, war ja.
Und da saß ich wirklich konsterniert in der letzten Reihe, weil ich ein bisschen zu spät gekommen war. Deutsche Bahn sei Dank. Und dann redet er, also das war ja vor der Wahl, und er hat die deutschen Klimaziele beerdigt in dieser Rede. Und ich hatte es schon hier, also ich bin Klimaschützerin. Das ist ein wichtiges Thema. Und dann sagt er das und dann habe ich angefangen zu lachen. Ja, und dann hat der ganze Saal mitgelacht. Wir haben ihn alle gemeinsam ausgelacht, weil wir natürlich wussten, dass das Bullshit ist. Und jetzt kommen sie genau mit so einem Eckpunktepapier um die Ecke und da steht auch Bullshit drin. Und alle Verbände sind sich einig, von rechts, von links, von oben, von unten, von der Wirtschaft, von den Kommunen. Es ist einfach ein absurdes Paper. Und direkt eine Woche danach, also jetzt sagen sie Technologieoffenheit, großartig. Jetzt können die Leute endlich wieder planungssicher sich einbauen, was sie wollen. Und eine Woche später fängt Trump einen Krieg an und die Preise gehen durch die Decke und so, das war es mit der Planungssicherheit für fossile Verbrennung in Deutschland. Ja, es ist einfach eine absurde Idee.
Was ist denn so am schlimmsten aus deiner Sicht?
Am schlimmsten aus meiner Sicht ist, dass niemand wirklich in der CDU, CSU, also ich bin ganz sicher, dass nicht viele Leute in Deutschland verstanden haben, was überhaupt Klimaneutralität bedeutet. Und damit fange ich auch immer meine Vorträge an, weil ich den Leuten erkläre, was das eigentlich bedeutet. Das bedeutet, wir werden klimaneutral, das steht im Grundgesetz, es steht dann abgeleitet im Klimaschutzgesetz und in weitere Gesetze durchgeleitet. -65% CO2 oder Äquivalente bis 2030. Bedeutet, alle Sektoren, wo wir aktuell was verbrennen, also wir verbrennen ja unterschiedliche Dinge für Heizen, Fahren, Produktion, Transport und Strom aus der Steckdose und natürlich unsere Wärme, ne, Heizen. Das machen wir dann alles mit sauberem Strom. Und wenn wir viel Strom haben, haben wir viel Wohlstand. Das ist jetzt schon mal das Erste mit der EEG-Planung. Das ist ja noch eine andere Planung, reden wir heute nicht drüber. Aber je mehr erneuerbaren Strom wir haben, umso mehr Wohlstand haben wir, weil wir uns dann nicht einschränken müssen. Wäre es ja gut, wenn man mal in diese Richtung arbeitet. Gut. Klimaneutralität bedeutet, wir machen das alles mit Strom und 100% erneuerbar und das in wenigen Jahren. Das heißt, ab dem 01.01.45 ist es in Deutschland illegal, Dinge fossil zu verbrennen. Jetzt steht da in diesem Eckpunktepapier der Wortlaut, fossile Heizungen dürfe man weiter einbauen und auch nach 2045 weiter betreiben. Das ist jetzt schon mal definitiv einfach gesetzeswidrig. Dann steht da drin.
Irre. Die haben ja schon ordentlich aufs Dach bekommen. Ne? Also jetzt nicht die letzte Regierung, sondern das war ja davor, als dann CDU mit SPD ja regiert hat. Da ist es doch schon ordentlich krachend gescheitert sozusagen, denen ihre Pläne. Und da wurden sie doch schon gerügt, dass sie das ändern müssen. Und jetzt wird das einfach immer wieder und immer wieder gemacht oder was? Oder immer wieder illegale Entscheidungen sozusagen da in so ein Papier geschrieben oder was, die halt gegen geltendes Gesetz sprechen. Das ist also irre.
Ja,
vor allen Dingen
und
ist es ja nicht besser geworden. Ne? Sie müssen eigentlich mehr machen. Jetzt kommt so ein Gesetz, da steht drin, wir machen jetzt weniger, aber wollen trotzdem noch die Ziele einhalten. Das ist völlig absurd.
Das wird
aber
doch wieder kassiert,
ja,
von irgendwelchen
Gerichten. Sag gerne weiter.
Exactly, ja. Also das bedeutet, Sie sagen jetzt haben endlich alle Planungssicherheit. Das sagen Sie in der gleichen Woche, in der die Preise explodieren, ja. Und das bedeutet aber, das wird weggeklagt werden. Das heißt, in 2 Jahren stehen wir dann wieder da. Und gleichzeitig soll es ja auch, wenn es dann nicht wirkt, nachjustiert werden. Surprise, das wird nicht wirken und dann muss es nachjustiert werden. Aber das machen sie dann nicht selber oder was? Also das ist einfach, ich halte es für extrem feige Politik. Zu sagen, wir wollen klimaneutral werden, aber wir tun nichts dafür. Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Und dann ist es gleichzeitig Greenwashing. Also das ärgert mich am meisten, ja, dass sie dann sagen, Grüngas, Quote und Bio-Treppe. Nichts davon ist grün oder bio. Das ist wirklich das Allerletzte, dass wir uns jetzt hier auf so ein Niveau begeben wie eine Maga-Regierung, die sagt, wir werden klimaneutral und folgendermaßen machen wir das. Wir machen das mit Verbrennung. Geht's noch? Ja, also Biomethan. Das ist ja jetzt der grüne Heilsbringer. Wir sollen jetzt Biomethan beimischen. Gut, das hatte man unter der Ampelregierung auch vorgeschlagen, aber nur für die zuletzt eingebauten Heizungen ab 24 und dann nur bis Mitte 26. Das ist eine sehr überschaubare Menge von Heizungen, die eingebaut werden, wo dann ab 2029, glaube ich, 15% grüne Gase beigemischt werden mussten. Das ist das aktuell geltende Gesetz. Und dann musst du die grünen Gase zukaufen. Das ist eine relativ geringe Menge. Was die jetzt vorschlagen, ist ab 2028 1% Biogasbeimischung, aber für alle. Ja? Und dann für die, die ab 2024 sich noch eine Gasheizung, also sogenannte H2-Ready-Therme eingebaut haben, die müssen dann nur noch 10% zumischen. Also es ist immer noch teuer und immer noch beknackt, aber ne, so viel zur Planungssicherheit. Aber gleichzeitig will man jetzt die Grüngasquote im Netz steigern, aber dann für alle. Und das mit Gasen, die es so schon gar nicht gibt. Also wir haben entweder, also mein Publikum fragt mich ja schon ernsthaft, können wir nicht einfach mit grünen Gasen heizen? Und dann erkläre ich halt, was grüner Wasserstoff ist und dass eine Wärmepumpe 5 bis 6 Mal billiger ist. Also Minimum, wahrscheinlich eher 12 Mal billiger. Und ich würde sagen, bei Mehrkosten von 17.000 bis 36.000, da ist auch der treueste Stadtwerke-Kunde schon mal raus. Ja? Darüber hinaus kannst du jetzt auch nicht das Gasnetz mit grünem Wasserstoff betreiben, weil das wahnsinnig flüchtig ist. Es ist ja ein anderes Gas. Es ist extrem schnell entflammbar.
Aber Biogas würde ja gehen oder Biomethan aus Biogaskraftanlagen.
Warte, ich bin mit dem grünen Wasserstoff noch nicht fertig, ja? Weil die Idee ist ja schon mal so geil. Das weiß auch kein Mensch. Du musst dann so einen ganzen Gasnetzstrang zweimal aufsuchen. Dann musst du da in die Haushalte rein, gucken, was haben die da für Geräte. Die müssen gegebenenfalls ausgetauscht werden. Dann ist das Zeug aber flüchtig und hochentflammbar. Das heißt, man rechnet mit deutlich mehr Explosionen. Fliegt nicht das ganze Haus in die Luft, sondern nur die Küche, aber willst du ja vielleicht auch nicht. Und deshalb wird dazu geraten, sowohl die Therme als auch die Gasuhr außerhalb des Wohnbereiches draußen aufzustellen. So. Ja, also das, du kannst dann nicht mit so einem Gerät weiterheizen, es sei denn, du möchtest kontrollierte Wohnraumlüftung einbauen. So, das ist mal die Voraussetzung für, wir heizen mit grünem Wasserstoff in so einem Gasnetz. Beimischung ist doch was anderes. Aber wir wissen alle, grünen Wasserstoff gibt es gar nicht. So, da fängt es ja schon an. Und auf einem Hektar PV und Wärmepumpe können wir dieselbe Heizlast erzeugen wie auf 5 Hektar, wenn wir den PV-Strom nehmen und damit H2 erzeugen und das dann wieder verbrennen. Also wie, ne, das ist schon alleine eine bescheuerte Idee, wissen wir alle. Und das gibt es auch gar nicht. Und die Chemieindustrie und die Stahlindustrie und dahinter hängen natürlich auch die Autoindustrie dran, die gucken jetzt alle ein bisschen sparsam und sagen, Entschuldigung, das war doch unser Gas. So, jetzt komme ich zu deiner Frage Biomethan. Schöne grüne Felder, Mais. Ja? Biodiversität herrscht da aber nicht. In der Regel werden die ja gespritzt, da findest du keinen Käfer. Ja, das sieht schön grün aus, aber das ist jetzt nicht ein wirklich gutes Feld. Wenn du auf derselben Fläche PV anbaust und unten drunter Bienenhighways hast, bist du viel besser dran mit der Biodiversität. Aber geschenkt sieht nicht so schön aus. Was macht jetzt unsere Bundesregierung? Schlägt vor, Biomethan soll ins Gasnetz, aber die tun so, als würde das was bringen. Das ist aber nicht klimafreundliches Gas, so wie Sie es genannt haben in diesem Paper. Es ist klimaschädliches Gas. Es ist 50% weniger klimaschädlich als Erdgas, aber wir können damit gar nicht klimaneutral werden. Wir haben auch einen vollkommenen Ernteausfall bei Dürre. Ja, da hast du dann leider keine warme Bude oder was. Und diese landwirtschaftlichen Flächen werden ja gebraucht. Also wenn du jetzt mit Biogas Vollversorgung von einer kleinen Stadt denken willst, dann brauchst du 48% der Ackerfläche für Silomais. Da findet heute 84% Nahrungsmittelanbau statt. Das heißt, was Sie da vorschlagen, ist gleichbedeutend mit, wir müssen dann alle Veganer werden, weil wir ja irgendwie die Flächenkonkurrenz haben. Also das ist doch nicht zu Ende gedacht. Und sowas ärgert mich dann immer, dass so eine Partei sich hinstellt und sagt, wir verstehen was von Wirtschaft, aber Backcasting nicht drauf hat. Also einfach zu sagen, was bedeutet es denn dann, wenn wir das so machen? Es ist, die landwirtschaftlichen Flächen sind nicht da, es ist nicht verfügbar, es gibt das Zeug aktuell und wir machen daraus Strom, wir machen daraus Wärme. Aber ja, wenn das Biogas jetzt selber verbrannt werden soll, es ist horrend.
Die Biogas-Leute
der letzte Satz. Die brauchen dann statt einem Hektar das gleiche Äquivalent, brauchst du 96 Hektar. Ja, du kannst entweder dieselbe Wärme herstellen mit PV und Wärmepumpen oder 96 Hektar Biomethan. So, und das ist der Moment, wo dann irgendwie in meinen Wärmepumpen-Infotagen die Leute schon auch ohne viel von Biomethan verstehen zu müssen, wissen, okay, da ist wahrscheinlich, das ist nicht so eine kluge Aussage.
Und,
Entschuldige, Felix.
Nee, ich finde das gut. Du bist ja, das ist nämlich die Frage. Ich bin in so einer WhatsApp-Gruppe, Erneuerbare Energien-News heißt die, da sind sehr viele Leute unterwegs und die hatten sich total gefreut, weil der Spahn gesagt hat, ja, meine Biobauern bzw. meine Biogasanlagenbetreiber, die freuen sich ja, wenn die dann auch wieder ein gesicherte Einkünfte haben und dann kam aber durch, naja, man kann das doch auch irgendwie in der Ukraine kaufen, das Biogas und dann, oder von wo ganz anders her und ich habe mir so gedacht, das ist aber jetzt ganz wilde, ganz so viele Geschichten, also man hat gar nicht die Flächen eigentlich, um da signifikant. Also
wir ziehen mal wieder durch die Länder und holen uns, was wir brauchen, von woanders oder was.
Ja. Also denkt, okay, krass, also aus der Ukraine, die haben ja auch, die sind ja die Kornkammer der Welt, kann man so ein bisschen so sagen, aber die haben ja auch was Besseres zu tun, als ihren ganzen Korn dann für uns in Biogas umzuwandeln. Im Zweifel verkaufen die das ja lieber auf dem Weltmarkt und das ist ja auch nicht billig, was dann da rauskommt. Also wie Frau Reiche in so einem Interview gesagt hat, wo er zu ihr sagte, Biogas ist ja dann deutlich teurer als das Gas, was wir im Moment noch kriegen. Da sagt sie, nee, wir kennen doch die Preise noch gar nicht. Sagt er, doch, Biogas gibt's schon. Lieferverträge habe ich auch hier, kann ich mir einen Gasanbieter mit Biogas, ist deutlich teurer, also 25-30% teurer. Das ist ja dann schon schwierig. Also sie kann das ja selber dann auch nicht ganz so gut erklären. Ne? Du hast gerade gesagt, die Politik guckt dann gar nicht darüber, was dann die Konsequenzen wären von ihrem Handeln. Wie kannst du dir denn sowas erklären? Ich meine, Frau Reiche war jetzt vorher als Vorsitzende der Westenergie, einem der größten Gasnetzbetreiber in Deutschland, Geschäftsführerin und hat dort sozusagen das Unternehmen geleitet, beziehungsweise im Vorstand. Und ist das wirklich so kurzsichtig, dass man einfach nur sagt, okay, wir machen jetzt noch mal ein paar Jahre was für unsere Gasnetze und Gasverkäufer? Oder wie kann man sich das erklären, dass man so wenig in die Zukunft guckt? Weil Wärmepumpen und so, China hat jetzt einen 5-Jahres-Plan aufgelegt und gesagt, wir wollen Weltmarktführer werden bei Wärmepumpen. Bei PV und Wind sind es schon. Jetzt kommt die Wärmepumpe und das Elektroauto sind es jetzt auch schon, mehr oder weniger, weil wir es komplett verpennt haben. Jetzt kommt die Wärmepumpe dran und du denkst so, okay, sollten wir dann nicht auch diese Wärmepumpe mehr unterstützen, als sie jetzt wieder sozusagen zu bekämpfen oder noch eher zu bremsen?
Also über die Beweggründe von Frau Reiche zu spekulieren, bringt an der Stelle wahrscheinlich nichts, aber es lässt sich ja gar nicht anders erklären. Also wenn ich weiß, dass der CO2-Zertifikatehandel kommt, dann muss ich doch gucken, wie ich die deutsche Wirtschaft und als deutsche Ministerin die Nation so aufstelle, dass wir da am meisten von haben. Und je weniger Deutschland die Klimaziele einhält, desto teurer werden Gas und Öl und Benzin für uns alle. So, das verstehen auch die meisten Leute nicht. Dann hast du jetzt diese Idee dieser Beimischung weniger klimaschädlicher Gase. Klimafreundlich sind sie nicht, klimaneutral werden sie nie sein. Es wird irre teuer. Und das ist etwas, was die Wirtschaft braucht. Das heißt, da arbeitet man Anti-Bevölkerung und Anti-Wirtschaft, zumindest der größten Teile. Und dann hast du noch die Zusatzsituation, dass sie ja gerade im Stromnetzausbau bei den Erneuerbaren für das unterste Ziel plant. Also wir brauchen angeblich ja relativ wenig erneuerbaren Strom, weil der Hochlauf nicht so schnell ist, wie er sein könnte. Diese Ziele kann man nur mit einer Rezession erreichen. Das bedeutet, diese Bundesregierung plant jetzt gar nicht für Wachstum und Wohlstand und eine prosperierende Wirtschaft, sondern für Rezession. Cool. Also mir fehlen die Worte.
Also was ich gerade auch im Hinterkopf habe, ich meine, ich finde es immer so, also was ich daran auch so schlimm finde, ist, dass jetzt Menschen wahrscheinlich, eine ganze Gruppe an Menschen sich mega darüber freut, dass sie sagt, boah, ja, cool, guck mal, wir können jetzt wieder eine Gas- oder eine Ölheizung kaufen. Machen es dann auch, weil die Regierung ja gesagt hat, das ist alles gut, alles wird gut. Aber die sind ja absolut, die sind ja richtig dann übel dran, oder? Dann baust du dir jetzt noch die Gas- oder die Ölheizung ein. Man müsste ja eigentlich genau per Gesetz sie davor schützen, in diesem völlig horrenden, preiseansteigenden Markt weiterhin tätig zu sein, sage ich jetzt mal. Stattdessen wird schön gesagt, ja, komm, macht mal, kauft euch weiter Gas- und Ölheizungen, baut die ein. Das macht man ja auch nicht nur für 1 bis 5 Jahre. Das ist ja auch wieder so ein 20-Jahres-Ding mindestens eigentlich. Und die stehen aber dann richtig doof da, wenn der CO2-Preis nach oben geht oder hier wieder irgendwelche Kriege lostreten oder sonst was irgendwie. Da frage ich mich, das ist ja auch total bescheuert, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen nachher alle total dankbar sind der aktuellen Regierung, dass sie das so entschieden haben.
Deshalb sage ich ja, es ist feige Politik.
Auf sie zurück.
Also es ist absolut feige Politik. Das Gebäudeenergiegesetz, die Novelle, hatte zum Ziel, zukunftssicheres Heizen zur Verfügung zu stellen für die Leute, ohne dass die sich jetzt im Detail jedes Mal in den Wärmepumpen-Infotag bei Anja begeben müssen. Aber die hatten natürlich auch voll auf dem Schirm, dass da Preissprünge kommen. Alles, was verbrannt wird, wird teuer. Und das aktuelle Gesetz schützt die Verbraucherinnen und Verbraucher davor. Aber es war auch klar, wir brauchen weniger Abhängigkeit in externen Beziehungen für Energieeinkauf. Und aktuell fange ich auch alle meine Vorträge immer damit an zu sagen, ich weiß gar nicht, ob Ihnen so klar ist, wo wir unser Gas herkriegen. Und das sind nämlich 52-55% aus den USA. Also wir haben 10%.
Das ist richtig
10%
dreckig.
10% LNG-Gas, das ist ja ganz bitteres LNG-Fracking, genau, kriegen wir aus den USA 10%. Aber insgesamt sind es eher 52-55%, weil wir natürlich Energie aus Belgien beziehen und aus den Niederlanden beziehen und 45% der deutschen Importe dieses Gas ausmacht. Das besteht jetzt aber auch fast alles nur aus LNG-Gas aus den USA, von Trump. Dann kriegen wir noch über Reimporte 12% aus Russland. Und das bedeutet, wir liegen jetzt bei 2 von 3 Heizungstagen, wo wir unsere Energie aus den Vereinigten Staaten und aus Russland bekommen. Und 28% kriegen wir noch aus Norwegen, aus einer einzigen Pipeline. Was kann da schon schiefgehen? Hey, also 2 von 3 Heizungstagen kaufen wir gerade bei Trump und Putin. So. Ja. Und das können wir selber machen.
Und die Regierung möchte, dass wir das weiterhin tun. Das muss man jetzt dazu sagen.
Genau.
Die Regierung möchte also, dass das so weiterläuft und nicht davon abgeht.
Das Ziel ist, das weiter extern einzukaufen und sich dann lokal nicht drum zu kümmern. Aber wir haben doch jetzt die Erneuerbaren. Also die Deutschen haben der Welt die Solarindustrie geschenkt. Das ist uns Deutschen zu verdanken. Also einzelne Leute, die sich da voll hintergeklemmt haben. Und Solarenergie knallt uns jeden Tag so viel Kernfusionsenergie auf die Birne, dass das 10.000-mal so viel ist, wie wir gebrauchen können. Wir können mit Solarpanelen der Fläche Bayerns die ganze Welt mit Strom versorgen. So effizient ist das Zeug. Und anstatt, dass wir das jetzt machen, ja, oder anstatt, dass wir die Heizungsindustrie, die wir lokal haben, da arbeiten ja auch 70.000 Leute drin, damit versorgen, wird einfach weiter munter von extern eingekauft und die Wertschöpfung fließt dann ja auch ab. Und zurück zu der Frage. Die Leute können einbauen, was sie wollen. Ich glaube, die Ein- und Zweifamilienhausbesitzenden wissen jetzt sehr, sehr gut, dass das nicht eine schlaue Idee ist. Und die können es für sich selber entscheiden und die können eine Vollkostenrechnung anstellen und viele von denen tun das. Die Wärmepumpe hat jetzt einen Marktanteil von fast 50%. Das ist das meist verbaute System überhaupt. Es ist mehr als Gas- und Ölheizung zusammen eingebaut werden. Da ist der Kipppunkt in der Bevölkerung bei den Ein- und Zweifamilienhausbesitzenden noch längst erreicht. Das, den Rest regelt, also da gibt es ein paar Renitente, das regelt dann der Herdentrieb. Das wird sehr schnell so eintreten. Worum ich mir sehr viel größere Sorgen mache, ist die Vermieter, die ein Mehrfamilienhaus besitzen und nicht Wohnungswirtschaft sind. Die Leute in der Wohnungswirtschaft fassen sich auch an den Kopf. Also natürlich, ich habe auch Verbände jubeln sehen, dass das jetzt endlich wieder Wahlfreiheit und so weiter. Aber die sprechen an der Stelle weniger für die Wohnungswirtschaft, weil die sind nicht so deppert. Die wissen schon, dass ihre Vollkostenmieten auch weiter darstellbar sein müssen für die Leute, die bei ihnen wohnen. Und die planen eigentlich relativ vernünftige Sachen, brauchen ein bisschen Unterstützung und dann klappt das schon. Aber die Mehrfamilienhausbesitzenden im Privatbereich, die so zwei oder ein oder drei Häuser besitzen, die stehen echt da und sagen, ja, dann mache ich jetzt nochmal Gastherme. Und die Mieterinnen und Mieter können sich es nicht aussuchen. Und das ist eine Sauerei. Und die werden aktuell nur bei den Mietwohnungen werden die Kosten für die CO2-Bepreisung zwischen den Vermietern und den Mietern geteilt. Das hängt dann von der Energieeffizienzklasse des Gebäudes ab, wie viel der Vermieter dazu schießen muss. Aber was die MieterInnen an der Backe haben, sind die Netzentgelte, weil viele Leute rausgehen aus dem Gas. Das heißt, das Netzentgelt wird in die Höhe schießen. Schöne Grüße, gaskostenfalle.de, ja. Und ja, wirklich. Ja, das okay, ist jetzt berechnet.
Also habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Klar, aber wenn weniger mitmachen, der gleiche Betrag muss am Ende trotzdem reinkommen, muss jeder wieder mehr bezahlen. Ja, das ist.
Experten erwarten, dass in 10 Jahren die Hälfte der Leute raus ist aus Gas und Öl. 10 Jahre. Das heißt, in 10 Jahren sind die Stadtwerke alle ihre Kunden los. Oder
das heißt,
die
Netzentgelte müssen sich verdoppeln per se.
So, ja, also da gibt es eine wunderbare Studie. Ich glaube, es war Fraunhofer. Bis 2040 müssen die Leute mit 3.000 bis 4.000 Euro extra reden, nur für die Netzkostenentgelte. So,
wow.
Da hast du noch nichts verbraucht. Und aktuell haben sich die Preise ja so entwickelt im Vergleich zu vor 5 Jahren. Früher hast du für die Summe von O bis O geheizt, also von Oktober bis Ostern. Jetzt reicht das Gleiche noch bis Weihnachten. So, und das wird immer teurer. Das heißt, demnächst reicht es gerade mal noch bis Anfang Dezember oder Ende November. Und dann musst du dieselbe Summe nochmal in die Hand nehmen für eine warme Bude. Und das können sich nicht alle Leute aussuchen. Also im Bereich Einfamilienhausbesitzende gibt es wahnsinnig gute Kredite. Das heißt, die können alle sehr erleichtert nach Hause gehen nach den Wärmepumpen-Infotagen. Die wissen, sie werden es sich leisten können. Warum? Weil der Staat ihnen den Kredit für lau gibt. Also es ist nicht 1% Zinsen, es ist nicht 0,1% Zinsen, es ist 0,01% Zinsen, ja. Und das hast du sofort wieder raus. Und die Gegenrechnung kannst du sehr einfach machen, gibt es ein tolles Tool von CO2 online. Dann hast du schwarz auf weiß, wie viel du sparst. Das bringen wir den Leuten bei, wie man das rechnet. Und dann, wo man Partner herkriegt, mit denen man das auch machen kann. Aber was die Bundesregierung hier jetzt anzettelt für die Vermieter im Mehrfamilienhausbereich, die eben nicht mit Vollkosten rechnen, sondern diese Mehrkosten an ihre MieterInnen abdrücken, das ist eine soziale Katastrophe. Das darf man denen nicht durchgehen lassen. Ich habe auch selten gesehen, dass eine Petition so durch die Decke geht, wie jetzt gegen dieses Eckpunktepapier. Da waren innerhalb von 24 Stunden, glaube ich, 100.000 Unterschriften da. Also da rühren gerade alle. Es ist einfach eine Sauerei. Wir wollen klimaneutral werden. Das heißt, wir müssen die richtigen Technologien unterstützen. Wir müssen den Leuten aufs richtige Pferd helfen. Die Pferde sind alle da. Bitte nicht abschaffen. Das einzig Gute ist ja, dass man gesagt hat, die Förderung bleibt erhalten. Aber, ja, Augen auf, sie haben nicht gesagt, in welcher Höhe.
Weil ich habe gestern mitbekommen, war ich bei Eberhard zu Hause in seinem Eigenheim tatsächlich und der hat da gerade Speicher, also der hat jetzt seit 3-4 Monaten Speicher, Wechselrichter, Solaranlage auf dem Dach, ist knapp Richtung 70 und er ist ganz begeistert, will jetzt auch unbedingt eine Wärmepumpe haben und hat auch ganz stolz erzählt, dass er bei der Wärmepumpe jetzt bis zu 70% Förderung dann bekommt. Ja? Und hat mir das da ganz stolz erzählt, dass er das jetzt macht. Also das stimmt genau, wie du sagst. Die Leute, die sich ein bisschen damit auseinandersetzen, die verstehen zum Glück, dass das Unsinn ist, was die Regierung da vorschlägt. Es ist natürlich einfach immer so, man fragt sich halt, wieso? Also wieso arbeitet die Regierung gegen die Bürger? Also das ist, aber wir wollen gar nicht zu sehr immer nur jetzt darauf rumreiten. Ich glaube, wir haben, glaube ich, uns gut beschwert und du hast es auch sehr gut erklärt, wieso die Fossilen nicht so viel Sinn machen. Denken wir doch mal ein bisschen vielleicht auch nach vorne. Du bist ja jetzt nun mal, sagst du selber, die Wärmepumpen-Erklärerin. Dann erklär uns doch mal und den Zuschauern da draußen, ob jetzt Wärmepumpen eigentlich überhaupt in fast jedem Gebäude oder auch in jedem Gebäude einsetzbar sind oder wo da noch die Grenzen sind. Dann werden wir mal sehen, wie weit die Technologie eigentlich schon ist.
Also das ist eine komplett ausgereifte Technologie, die in Deutschland seit den 60ern schon in Betrieb ist. Also ich habe auch schon Wärmepumpen gesehen, die sind 40 Jahre alt und laufen noch. Die sind in den letzten Jahren noch viel besser geworden im Schall. Also das ist auch kein Thema. Meine Wärmepumpe steht auch direkt bei mir unterm Schlafzimmer und ich schlafe auch im Winter noch mit offenem Fenster. Also mich stört das kein bisschen. Das ist eine ausgereifte Technologie und wir können 90% unserer deutschen Häuser einfach damit beheizen. Und natürlich, wenn du so ein, also da gibt es ganz geringe Umbauten. Und in der Regel ist das ein anderer Heizkörper. Also da tauscht man die Heizkörper, die jetzt drin sind, gegen Niedertemperaturheizkörper aus, wenn der für diesen Raum nicht reicht. Meine Mutter, 82 Jahre alt, hat gesagt, Anja, im Wohnzimmer hätte ich aber gerne 23 Grad, sonst mache ich keine Wärmepumpe. Und das ist ein berechtigtes Anliegen. Das heißt, ich bringe den Leuten auch auf den Wärmepumpen-Infotagen immer bei, dass sie bei der Heizlastberechnung nicht lügen sollen. Sie sollen ganz ehrlich sagen, wie warm sie es gerne hätten. Und dann kriegst du auch genau die Heizkörper, die für den Raum geeignet sind. Der sieht jetzt praktisch so aus wie der davor von der Fläche, aber hat natürlich mehr Platten innen und das siehst du von außen gar nicht. Und jetzt sind im Wohnzimmer immer 23 Grad, aber im Rest des Hauses ist es auch überall warm. Der Besuch sitzt da immer mit kurzem Hemd. Mein Vater beschwert sich auch schon ein bisschen, dass es ihm zu warm ist, aber Mutti findet es schön. Und es funktioniert natürlich ganz einfach. Das ist ja auch nicht ein einfach verglastes Haus und die haben auch mal ein bisschen Wärmedämmung gemacht, so wie alle anderen auch, aber 5 cm. Die Fenster sind aus den 80ern, Dach haben sie gemacht. Aber das ist, der deutsche Gebäudebestand ist dafür sehr, sehr gut geeignet. Und es gibt Systeme, die kannst du für 15.000 dir einbauen, hast du ein ganzes Einfamilienhaus umgerüstet auf Luft-Luft-Wärmepumpe. Das ist in Norwegen der Standard. Und da haben sie 2 Meter Schnee jeden Winter. Oder, Entschuldigung, Klimawandel, wir kümmern uns drum, nur noch 1 Meter vielleicht. Ich weiß es nicht genau. Aber also das ist eine Technologie, die für die Häuser wunderbar funktioniert. Und dann gibt es ein paar wenige, die sind wirklich hinterher und haben Sanierungsstau. Und denen muss geholfen werden. Und denen wird aber auch geholfen. Es gibt wahnsinnig gute Förderung im Sanieren. Es gibt tolle Kredite. Es gibt Energieberatung. Alles wird gefördert, rauf und runter. Den Leuten wird ja geholfen. Und es gibt Energieagenturen im ganzen Land, an die man sich wenden kann. Verbraucherzentralen, schickt die Leute dahin. Die haben einfach nur Angst vor Wandel und wissen nicht, wie sie es angehen sollen und haben da keine Souveränität, weil das Projekt natürlich für alle zum ersten Mal gemacht wird. Und dann kannst du es ja auch verstehen. Und deshalb arbeite ich mit den Wärmepumpen-Infotagen daran, genau diese Entscheidungsfähigkeit herzustellen, damit die Leute nicht Angst haben vor dem Projekt, weil die haben ja keine Angst vor der Wärmepumpe. Die haben Angst, eine Fehlentscheidung zu treffen. Und das ist relativ simpel, das darzustellen, wie man das macht.
Viele und? Wärmepumpen laufen ja auch leider, weil das Handwerk nicht so gut darauf schon zu sprechen ist, gar nicht so effizient, nicht weil die Technik nicht funktioniert, sondern weil einfach das Wissen fehlt, die vernünftig zu dimensionieren oder einzubauen. Ne? Das haben wir jetzt auch schon mittlerweile gelernt von dem Kollegen, mit dem du das machst, mit dem Carsten, der Energiesparkommissar. Ne?
Carsten Herbert,
ja. Den hatten wir ja auch schon, ja.
Ganz erfahrener Ingenieur, der hatte auch ein Beratungsbüro und hat mehr als 2000 Häuser mit seinem Büro selbst aufgesucht und beraten, glaube ich. Also der kennt sich aus mit Häusern und weiß, was da schieflaufen kann. Grundsätzlich ist das vor ein paar Jahren aber auch noch der Fall gewesen, dass nicht allzu viele Unternehmen sich wirklich gut auskannten mit Wärmepumpen. Und das ist jetzt natürlich auch drastisch anders geworden. Wer, nochmal ein kleiner Tipp am Rande, wer jetzt einen Fachbetrieb sucht, der sich wirklich damit auskennt und das dauernd macht, auf wärmepumpe.de auf die Fachpartnersuche klicken. Das ist vom Bundesverband Wärmepumpe, da sind die ganzen Fachpartner alle mit drin. Und dann hast du alle, die sich damit auskennen. Und ich rate den Leuten immer dazu, ein Angebot braucht jetzt keine Heizlastberechnung. Das ist okay, das kannst du einfach pauschal nehmen. Aber vor dem Einbau muss man eine machen lassen. Nur eine anständige Heizlastberechnung, die genau sagt, was für eine Dimension hat der Raum, was für einen Wärmeverlust hat der und was für einen Wärmebedarf kriegt der, kriegst du dann auch genau die Heizkörper und den hydraulischen Abgleich, den du brauchst. Und dann kannst du dich auf so ein System auch verlassen. Und heutzutage ist es auch kein Thema, dass dein Fachpartner dann hinterher nach einem Jahr reinguckt oder auch währenddessen reinguckt in die Daten und guckt, ob die Anlage so läuft, wie sie dimensioniert ist. Ja.
Mhm.
Also die von meinen Eltern läuft besser, als sie geplant ist. Meine eigene läuft 38% besser, als sie geplant ist. Wir haben jetzt das erste Jahr damit durch. Und die Dinger sind hoch leistungsfähig geworden und das absolute Minimum, was du heute eingebaut kriegst, ist eine Jahresarbeitszahl von 3,5. Also die laufen gut, die Dinger.
Mhm. Guck mal, jetzt haben wir darüber geredet, dass das offensichtlich sehr sinnvoll ist, eine Wärmepumpe sich einzubauen statt einer neuen Gas- oder Ölheizung. Jetzt machen wir es mal kurz ganz einfach. Wie gehe ich denn jetzt am besten vor? Was mache ich als erstes? Soll ich mir so regional so einen Berater suchen und mit dem das besprechen? Oder gib mal einen Tipp für alle, die jetzt sagen, okay, komm, ich mache das jetzt mal. Ich besiege mal meinen inneren Schweinehund, ich gehe da jetzt mal rein und hole mir mal ein paar Angebote oder lass mir das mal durchrechnen.
Also alle, die hier zuhören, sind wahrscheinlich schon halb vom Fach, aber auch für die ist es gut, das dann weitergeben zu können, so simplifiziert, wie es für die Leute halt praktikabel ist. Die sollen sich als erstes mal raussuchen, wie viel Kilowattstunden Wärme sie verbraucht haben letztes Jahr und das finden sie auf der Rechnung, auf ihrer Gasrechnung vom letzten Jahr.
Mhm.
Die haben die doch alle abgeheftet. So, und dann nehmen sie diese Kilowattstunden und teilen sie durch ihre Quadratmeterzahl, inklusive der Kinderzimmer, die nicht mehr beheizt werden. Und dann wissen Sie, wie viel Kilowattstunden pro Jahr pro Quadratmeter so verbraucht werden. Und wenn diese Zahl über 150 liegt mit Warmwasser, dann brauchst du einen Energieberater. Oder du guckst ein paar schöne Videos vom Energiesparkommissar oder von Schlau Energiesparen und guckst, wie du diesen Bedarf senken kannst. Es gibt auch eine tolle Online-Community bei CO2 Online, 4 Wände. Die Leute kriegen neutrale Informationen rauf und runter.
Mhm.
Dann willst du den Energieverbrauch senken. Aber in der Regel ist das nicht so. In der Regel ist das so, dass die Leute drunter sind. Und dann gehen die einfach zu einem Fachhändler, der sich da wirklich mit auskennt und mindestens 30, 50 Wärmepumpen macht jedes Jahr. Wo man die findet, habe ich gerade gesagt, fachpartnersuche-wärmepumpe.de. Und dann kriegst du ein Angebot und das verstehst du nicht. Ja? Du kriegst 5 Seiten, manchmal kriegen die Leute 40 Seiten. Da steht alles drauf, was der Installateur jemals da reinschreiben wollte, damit das los ist. Jede Schelle, also da wird ja, das Ganze berechnet und die typischen Kosten beinhalten die Planung, die Wärmepumpe selber, einen Pufferspeicher, dann wird, also in meinem Haus wurden 8 Heizkörper getauscht, bei meinen Eltern waren es 5, das ist auch alles da drin. Dann gibt es den hydraulischen Abgleich, Verrohrung wird gemacht, Elektroinstallation, Fundamentmontage und es arbeiten 2 Leute 4 Tage in deinem Haus. So, das hast du da alles auf 5 Seiten, verstehst kein Wort und dann schicke ich die Leute einfach stumpf zu Alex Burgers Angebot, ist mein Angebot gut.de. Da kannst du das nämlich hochladen. Und dann kriegst du durch KI bewertet sofort die Fragen, die ein schlauer Mensch, der sich damit auskennt, diesem Angebot stellen würde. Ne? Passt der Pufferspeicher zu den Leuten? Du hast gesagt, du wohnst da mit 12 Leuten, aber hast nur einen kleinen Pufferspeicher, hätte ich eine Frage. Oder dieses fehlt oder jenes fehlt oder so. Du kannst auch damit zur Verbraucherzentrale gehen. Die Verbraucherzentrale macht auch eine Angebotsberatung. Oder du lässt es dir einfach von dem Installateur erklären, ist auch in Ordnung. Und dann triffst du eine simple Entscheidung und eine Grundlage für eine Entscheidung wäre, ist es effizient? Passt das Budget zu meinem Budget? Liefern die auch einen Service? Haben die Erfahrung? Und dann erteilst du den Auftrag. Und dann kannst du dir damit die Fördermittel sichern. Und das ist etwas, wo ich jetzt alle nur dringend ermutigen würde, da mal ein bisschen auf die Tube zu drücken.
Denn wer weiß, wie lange und wie hoch die noch bleibt.
hat gesagt, ab 1.7. wird sich was ändern und die Förderung wird bestehen bleiben, aber sie haben halt nicht gesagt, in gleicher Höhe. Insofern würde ich sagen, bis dahin ist es mal erledigt und ich sage den Leuten auch immer, macht bitte keine Wissenschaft draus. Ein, zwei Angebote reichen doch und dann nimmst du den, wo du das beste Bauchgefühl zu hattest. Und es ist gut zu wissen, die Preise sind schon gesunken. Die liegen jetzt so zwischen 37.000 Euro. Wenn du nur Angebote kriegst, die drüber liegen, dann fragst du nochmal wen anders. Und man muss es alles nicht selber finanzieren. Der Staat gibt an diesen KfW-Ergänzungskredit. Und dann hat man tolle Fördermittel und dann kann man sich immer noch 3 Jahre überlegen, wann man es dann jetzt einbauen lässt, theoretisch, weil die Fördermittel so lange abgerufen werden können. Aber so geht das, so geht so ein Projekt. Also
super.
Kilowattstunden ermitteln, Fachpartner suchen, Angebot einholen, Angebot prüfen, sich für eins entscheiden, Auftrag auslösen, Förderantrag stellen, Sektflasche öffnen.
Und sich seines Lebens freuen, dass man eine richtig gute Entscheidung getroffen hat. Sehr gut.
Naja, dass man auch raus ist aus dieser ganzen irgendwie Trumpistan-Nummer, wo wie teuer wird es denn jetzt eigentlich? Weil aktuell trifft es die Gaskunden nicht. Die haben ja feste Verträge. Aber wir wissen, die Gasspeicher sind leer. Es wird auch alles neu eingekauft werden. Und jetzt haben wir da irgendwie im Nahen Osten Krawall. Und die Preise werden nicht sinken. Das heißt, es wird jetzt noch teurer. Und
also ich bin gestern,
wenn du das
mit,
im Sommer dann wechselst, dann bist du schon mal raus. Also das
gestern bin ich mit meinem Mitarbeiter genau mit dem Max lang gefahren. Sorry, der fährt tatsächlich leider immer noch einen Diesel. Und da hat er gesagt, 2,15 Euro oder sowas. Er hat gesagt, er hat schon lange nicht mehr als 2 Euro gesehen. Also ich kenne mich da gar nicht mehr aus. Ich fahre seit, ehrlich gesagt, seit irgendwie 8 Jahren Elektroauto. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Preise wie wo liegen. Das ist ein bisschen ganz verrückt. Ich bin da schon abgekoppelt. Aber ich kriege es dann immer mit von den Leuten, die noch, sage ich mal, darauf angewiesen sind, wie die wirklich, wie der, denen geht ganz schön die Düse. Also, ja. Und
aber auch da, ganz ehrlich, ein gebrauchtes Elektroauto kostet 10.000 Euro. Und also mein Mann hat gerade auch das durchgerechnet. Der fährt viel, der fährt irgendwie mehr als eine halbe Stunde reiner Arbeitsweg und also 40.000 Kilometer im Jahr, glaube ich. Und der hat seine Kosten fürs Autofahren um 75% gesenkt.
Ja.
Bam.
Ja, das ja. Ist aber manchmal.
Und der ist also, vorher auch schon 3-Liter-Auto gefahren, also unsparsam, aber also crazy.
Beim Auto ist es sehr emotional, kann ich sagen. Also da wird nicht so nüchtern die Entscheidung leider getroffen, sondern
ja, aber
es ist sehr
ehrlich,
emotional.
Jeder, der ein E-Auto gefahren ist und da mal ordentlich draufgedrückt ja, hat, weiß auch, dass er nie wieder Verbrenner fährt. Das ist irgendwie.
Ich frage mich, ob das mit der Heizung auch so ist. Also mit dem Elektroauto, da kenne ich mich ganz gut aus. Da sind die Leute immer so, ach ja und genau, natürlich. Da sind auch sehr viele positive Emotionen beim Elektroauto, aber da sind auch sehr viele positive Emotionen noch zum Verbrennerauto. Ich frage mich, ob das bei der Heizung auch so ist. Ob man wirklich bei der Heizung, also weil da hätte ich jetzt ein gutes Gefühl, dass man sagt, naja, also ich bin jetzt nicht so emotional verbandelt mit meiner Gas- oder Ölheizung. Ich will einfach nur zuverlässig, dass es warm ist. Ich möchte eine gute Planung haben. Ich möchte nicht abgezockt werden. Ich möchte nicht irgendwie mir mit den Energiepreisen, mit den Wärmepreisen sozusagen mich arm machen lassen. Das würde ich eher schon denken. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hoffe es sehr, weil dann kriegen wir den Wandel schneller hin als bei den Elektroautos. Das ist leider ein bisschen schwieriger in Deutschland.
Also als ich vor 2 oder 3 Jahren bei meinen Veranstaltungen gefragt habe, das mache ich am Anfang immer, wer von Ihnen kennt schon jemanden, der eine Wärmepumpe hat? Da ging so ein paar versprengte Hände hoch. Inzwischen ist das 3/4 des Saals. Sie kennen alle jemanden.
Okay, super.
Und das ist der Grund, weshalb die da sitzen. Weil die nämlich alle so happy sind wie meine Mutter, weil die sagen, jetzt ist es auch im Bügelzimmer warm und in allen anderen Zimmern auch. Und wir sparen Geld. Wir sind so froh, dass wir das gemacht haben. Das sagen jetzt alle. Und das trägt sich weiter. Also, dass wir jetzt bei einem Marktanteil von fast 50% sind, bedeutet, dass das drin ist in der Bevölkerung. Wie gesagt, bis auf die paar, die gerne da noch ein bisschen krawallig anti sind, aber die werden das auch schnell merken. Und wer sich jetzt noch eine Gas...
Wenn die Rechnung kommt.
Naja, das ist dann halt wirklich bitter, ja. Aber am Ende gut ist der Sozialstaat richten, mal ehrlich, wird ja dann passieren. Aber Ende 44 sind wir klimaneutral. Und meiner Meinung nach findest du 2040 schon in den meisten Gasnetzen kein Gas mehr, weil sich das nicht mehr rechnet. Es ist doch so, dass die Kommunen aktuell, und das ist, ja, Das ist.
Das sage ich auch mit den Leuten. Irgendwann gibt es keine Tankstellen mehr. Da sucht ihr die Tankstelle statt jetzt die Ladesäule. Das dreht sich um. Das glaubt mir keiner.
Ja, das sage ich ja auch immer bei den Vorträgen, dass es dann gleichbedeutend ist mit, es gibt keine Tankstelle mehr und in den Gasleitungen ist kein Gas mehr. Und dann gucken die einen an und sagen, oh, das hat mir so noch keiner gesagt. Davon komme ich ja von extern, weil die Verwaltung das so nicht sagen kann, ist ja klar. Aber wo ich ein größeres Problem habe, nochmal zurück zum Eckpunktepapier, ist, dass die Regierung hier aktuell auch vollkommen ignoriert, wie die Kommunen eigentlich dastehen. Denn im Moment haben wir viele Stadtwerke und häufig haben die auch die Gasnetzkonzession und die Kommune hat Einnahmen aus der Gasnetzkonzession.
Hm.
Und das stirbt. Also in den nächsten Jahren werden sich die Unternehmen nicht mehr auf eine Gasnetzkonzession bewerben, ganz einfach, weil das nicht mehr rentierlich ist. Wenn da die Hälfte der Leute raus ist aus dem Gas, wem willst du denn dann noch Gas verkaufen mit dem teuren Gasnetz? Also da gibt es dann so Eons, die sagen, aus Treue zu der Kommune werden wir uns darum noch bewerben, aber das wird ja kein Brotbringer mehr sein für die Kommune. Wenn du jetzt auf den Feldern PV und Wind anbaust, dann hat die Kommune einen wunderbaren Einkommensstrom. Alleine aus den Erneuerbaren. Wenn du da jetzt aber Biogas drauf anbaust, nicht. Da entgehen unseren Kommunen auch Milliarden. Und ich weiß nicht, ob das im Deutschen Städtetag noch nicht so angekommen ist, weil das sind ja auch in der Regel eher so Mitte-rechts regierte Kommunen. Ja, warum das nicht zusammengedacht wird? Wo kommen die Einnahmen der Kommunen von übermorgen her? Also ich kann ja als kleines Stadtwerk fröhlich ignorieren, dass es da einen neuen Zweig gibt und dass Leute jetzt Wärmepumpen kaufen. Aber das kann ich doch nicht ernsthaft tun, wenn ich genau weiß, dass in 10 Jahren die Hälfte meiner Kunden weg ist. Ja, dann muss ich mich doch auf die neuen Geschäftsmodelle stürzen. Und das sehe ich jetzt leider noch zu selten. Also einige haben wir dabei. Wir haben jetzt in Freiburg die Badenova. Ich komme aus Hannover. Ich bin hier sehr verwöhnt mit Enercity. Da gibt es ein paar tolle, die sich auf den Weg gemacht haben. Aber es gibt auch noch viele, die so pro-passiv das auf sich zukommen lassen. Und das wird für großes Entsetzen in den Rathäusern sorgen. Ich würde auch die, vielleicht hören uns ja auch ein paar KommunalpolitikerInnen zu, ich würde die mal auffordern, sich durchrechnen zu lassen, was das eigentlich bedeutet, wenn dieses Stadtwerk kein Gas mehr verkauft. Was bedeutet das für die Kommune, wenn wir keine Einkommen mehr haben aus den Gasnetzkonzessionen und aus dem Gasverkauf? Das wird nicht alles kompensiert werden durch den Strom, das ist jetzt schon klar. Es sei denn, du betreibst die PV-Anlagen und Windanlagen selber, dann hast du kein Problem. Aber jetzt sind Kommunen auf Verwaltung und nicht Unternehmer. Und es gibt nicht so viele Enercities, die sagen, Attacke, wir bauen Windparks. Leider. Felix.
Ja, cool. Also ich kann dem nicht viel hinzufügen. Was mich ja total verrückt fand, dass sie immer noch auf dem Habeck rumgeritten sind mit seinem Heizungsgesetz. Und dann muss ich dann immer sagen, Leute, Heizungsgesetz, das Wort gab es nie. Das war das Gebäudeenergiegesetz und die Bild-Zeitung hat sich damals das Heizungsgesetz ausgedacht, um damit eine Kampagne gegen diese Politik zu fahren. Und der Leak von diesem Gesetz, also das Gesetz war eigentlich damals von CDU und SPD verabschiedet worden, beziehungsweise das sollte nur geändert werden. Und bevor sie es geändert haben, wurde es geleakt und so getan, als wenn da jetzt der Heizungshammer kommt. Dann hat man sich auf eine vernünftige Lösung, glaube ich, geeinigt, die einigermaßen gut dargestellt hat, dass wir langfristig aus dem Verbrennen, hast du am Anfang gesagt, rauskommen können. Und jetzt macht die neue Regierung das wieder teilweise zunichte. Aber das ist jetzt nur die Wahrnehmung, die ich jetzt hier mitnehme von dem, was du gerade gesagt hast, liebe Anja. Und schreibt uns mal eure Meinung gerne in die Kommentare. Anja ist viel unterwegs in der Bundesrepublik, aber wir verlinken natürlich auch ihre Internetseite unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt sie als Speakerin, als Moderatorin oder auch als Informantin sozusagen gewinnen für eure Veranstaltungen. Wenn ihr mehr über die Wärmepumpen wissen möchtet, Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Anja, dass du hier warst. Das war wirklich großartig und sehr, sehr spannend. Auch danke an dich, Robin, dass du mit mir hier das mal wieder gemacht hast.
Ja, und, danke. Mach ich auch ein paar Mal wieder. Anja, auch wirklich danke für die tolle Erklärung und für deine Arbeit, die du machst da draußen. Bitte, bitte, bitte unterstützt auch sie und geht auf die Webseite und lasst uns alle das Thema gemeinsam so voranbringen, damit uns allen nachher geholfen ist. So, Anja, du wirst noch was sagen, komm.
Wenn ich die Gelegenheit habe, die,
ja, bitte, alles, was du willst.
Serie, die erste Serie der ersten zehn Wärmepumpen-Infotage geht jetzt dem Ende zu, neigt sich dem Ende zu. Alle Kommunen können sich in Kürze bei mir persönlich bewerben um einen Wärmepumpen-Infotag. Und die nächste Serie wird 25 Termine haben. Und was uns gerade passiert ist, seht ihr alle ganz gut auf LinkedIn. Ich freue mich, wenn ihr euch, also das ist der einzige Social-Media-Kanal, den ich ernsthaft pflege. Und da sind immer Fotos drin von unseren Terminen. Und was da passiert ist, ist total crazy. Alle Termine waren bisher ausgebucht. Wir haben die teilweise in einen größeren Saal verlegt. Wir hatten 1050 Anmeldungen und wir hatten 800 Leute im Saal, 600, 500, 700, je nach Kommune. Das ist verrückt, was da passiert ist. Und
super.
Wir freuen uns sehr, wenn wir weiter viele große Termine machen können. Ich komme aber auch in kleine Kommunen. Ich bin demnächst in Aalen wieder. Also es macht einfach auch einen Heidenspaß, den Leuten das zu erzählen. Weil die Erleichterung in den Gesichtern, wenn du von der Bühne runterguckst und du hast denen diese Geschichte erzählt, dass Mutti 23 Grad haben wollte, ja, im Wohnzimmer, und das kriegt sie jetzt. Und die Leute erstmal verstanden haben, dass das Haus wärmer ist als vorher. Also es ist eine bessere Technologie als die, die sie jetzt haben. Das macht so einen Spaß, da kann ich auch nicht genug von kriegen.
Und man kann wieder Wäsche
aufhängen. Mit dabei sein. Ich will auch mal dabei sein.
Komm vorbei, ich habe jetzt Freiburg, ich habe Weinheim und Aalen, das sind die nächsten Termine. Und
hast du mir Berlin, Brandenburg, irgendwas? Hamburg?
Bisher noch.
Musst du nach Hannover kommen hier, Aalen, ne?
Oder? Ja, nach Hannover komme ich auch immer.
Und du hast es gerade gesagt, die Mieter vor allen Dingen, ihr solltet auch bitte auf eure Vermieter einwirken, dass diese nicht auf die Idee kommen, noch Öl- und Gasheizung einzubauen, falls ihr da irgendwie Einflussnahme nehmen könnt, weil ich werde nämlich jetzt bald sogar ein Video drehen, meine ich, über eine Art Wärmepumpe, die die Gasetagenheizung austauschen lassen will, dass man einfach die Gasetagenheizung ausbaut und dann dafür eine Mini-Wärmepumpe in die gleiche Lücke reinbaut. Und das ist eine unfassbar coole Erfindung, meine ich, oder eine gute Lösung, damit die Mieter halt nicht in diese Kostenfalle reinrutschen. Also liebe Leute, ihr habt es jetzt gehört, es gibt für alles eine Lösung. Lasst euch nicht verarschen, lasst euch nicht in die Kostenfalle schicken mit Öl und Gas, sondern lasst uns lieber auf neue Technologien setzen. Warum das alles sinnvoll ist, haben wir gerade von Anja ganz toll erklärt bekommen. Und wenn ihr sie dann selber nochmal treffen wollt oder buchen möchtet, dann schaut auf ihrer Internetseite. Ich danke euch fürs Hiersein, fürs Zuschauen, fürs Abo dalassen natürlich auch und auf den anderen Kanälen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Alles wird Strom, liebe Leute. Energiewende jetzt und Gas und Öl lassen wir zum Feuern im Boden. Tschüss.
Kaufen Sie sich nichts mehr mit Verbrennung. Mic drop.
Ciao.